NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, auch heute mit dem Schwerpunktthema Corona. Mein Name ist Ulrike Heckmann. Das hier war die Botschaft heute in Berlin.
Ostern wird eine Weggabelung sein. Bleiben wir auch übers Wochenende konsequent, wird die schrittweise Rückkehr zur Normalität wahrscheinlicher. Werden wir jetzt nachlässig, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Verlängerung der Auflagen nötig wird. Aber ich bin da zuversichtlich. Denn wenn ich etwas gespürt habe in den letzten Wochen, dann, dass wir als Gesellschaft gerade in dieser Krise enger zusammengerückt sind.
Ich glaube, wir werden gut über diese Zeit kommen. Wir tun alles, um diejenigen, die in unserer Verantwortung auch besonders stehen, zu unterstützen. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch die Ostertage gut nutzen, um tatsächlich vernünftig zu bleiben, die Gesundheit zu schätzen und zu schützen und sich darauf zu freuen, wenn die Freiheit wieder mehr möglich macht.
Bundesgesundheitsminister Spahn und Familienministerin Giffey heute in Berlin. Zwei Stimmen waren das. Dazu gleich mehr. Wir schauen auch in den Norden, wo die mitunter verwirrend formulierten Corona-Schutzauflagen in der Bevölkerung für viel Diskussionen sorgen. Dazu auch unser Kommentar. In Nordrhein-Westfalen sind die Soforthilfen wegen Betrugsermittlungen vorübergehend ausgesetzt. Erste Ergebnisse der sogenannten Heinsberg-Studie liegen vor. Die Weltgesundheitsorganisation hat eine weltweite Medikamentenstudie gestartet. In der Nacht tagt der UN-Sicherheitsrat zur Corona-Pandemie. Auch die Euro-Finanzminister ringen weiter um das geplante Milliardenhilfspaket. Und wir schauen nochmal in Europa über die Grenzen. Doch zunächst zurück nach Berlin, wo auch Bundeskanzlerin Merkel sich heute geäußert hat. Sie hat mit den Ministern des sogenannten Corona-Kabinetts getagt und trat anschließend vor die Presse. Sabine Henkel hat zugehört.
Es ist ein Halbsatz, der das ganze Ausmaß der Lage beschreibt.
Ich denke jetzt mal tageweise.
Merkel denkt tageweise. Ausgerechnet sie, die doch dafür bekannt ist, alles vom Ende her zu denken. Nur das ist in dieser Lage nicht möglich, denn ein Ende der Corona-Krise ist nicht absehbar. Dann also tageweise, schrittweise, vor allem behutsam. Auch das ist Merkel-like. Bloß nichts überstürzen, auch und schon gar nicht das Ende des Shutdowns.
Nein, wir müssen konzentriert bleiben. Die Lage ist fragil. Das heißt also Konzentration, Disziplin, das ist das, was Fürsorge für die Nächsten ist. Fürsorge für die Nächsten durch Abstand.
Abstand. Mit Abstand wird auch regiert in diesen Tagen. Gleich mehrere Kabinettsmitglieder geben Pressekonferenzen. Altmaier und Spahn mit räumlichem Abstand. Später mit zeitlichem Abstand Giffey und Spahn. Und mit noch mehr Abstand die Kanzlerin. Inhaltlich sagen sie alle in etwa das Gleiche. Leichte Entspannung, aber keine Entwarnung. Deshalb müssen alle durchhalten. Abstand halten eben.
Und so hat jeder auch seine Rolle in der Gesellschaft. Und meine ist an dieser Stelle wirklich auch, das zu sagen, was ist. Das heißt aber nicht, dass ich über das, was wird, nicht Tag und Nacht nachdenke.
Das, was wird, bereitet wohl nicht nur der Kanzlerin schlaflose Nächte. Viele leben vom Kurzarbeitergeld oder haben ihre Arbeit gar verloren. Schlimmer noch, immer mehr Menschen infizieren sich, werden krank. Das Gesundheitssystem muss gewappnet sein. Die Botschaft heute? Es läuft besser mit der Beschaffung von Schutzausrüstung für Ärzte, Pfleger, Laboranten. Aber es reicht trotzdem noch nicht. Masken werden bisher zu 90% aus Asien importiert. Das soll sich ändern. Die Bundesregierung unterstützt Firmen, die in Deutschland Masken, Schutzbrillen oder Kittel herstellen wollen. Aber das dauert. Erstmal muss weiter eingekauft werden, vor allem in China. In dieser Woche werden 40 Millionen Masken geliefert. In der nächsten Woche wird beraten, sagt Merkel. Mittwoch trifft sie alle Ministerpräsidenten. Dann geht es darum, wie es mit dem Shutdown weitergeht.
So wie wir darüber nachgedacht haben, was schränken wir ein an Bewegungsspielräumen? Muss man natürlich auch nachdenken, wann können wir das wieder öffnen. Und ich wäre gerne wirklich mit Freude und die Erste, die Ihnen sagen würde, es ist alles, wie es war und wir könnten wieder loslegen. Aber so ist es halt nicht.
Nein, so ist es nicht. Und selbst wenn der Alltag wieder auf die Beine kommt, erste Geschäfte wieder öffnen, der Schulbetrieb langsam beginnt, Restaurants wieder servieren, auch dann ist es noch lange nicht, wie es noch vor ein paar Wochen war. Das ist es, was Merkel allen zu Ostern mitgeben muss.
Und die klare Ansage, dass wir noch auf längere Zeit in und mit dieser Pandemie leben müssen.
Noch so ein Satz, der die Lage klar beschreibt.
Zurückhaltung also auch bei der Bundeskanzlerin. Entschieden werden, wir haben es gehört, soll nach Ostern, wie es weitergeht, und zwar beim Treffen mit den Ministerpräsidenten am kommenden Mittwoch. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts Wieler bewertete am Mittag gemeinsam mit Gesundheitsminister Spahn und Familienministerin Giffey die neuesten Zahlen. Die Maßnahmen zeigten positive Wirkung, so der RKI-Chef. Von einer Entspannung dürfe jedoch noch nicht ausgegangen werden. Thorsten Huhn.
Professor Luther Wieler kam heute mit gemischten Nachrichten.
Ich möchte sagen, dass die Zahl der neu übermittelten Fälle trotz aller Maßnahmen noch auf einem hohen Niveau ist. Am Dienstag und am Mittwoch waren die Zahlen etwas niedriger, bei um die 4.000 etwa Fälle pro Tag. Aber heute haben wir schon wieder 5.000 Fälle pro Tag übermittelt bekommen.
Solche Schwankungen seien natürlich, aber von einer wirklichen Entspannung könne man noch nicht ausgehen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, sieht Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus. Bei fast 110.000 Infizierten in Deutschland gäbe es mittlerweile mehr als 50.000 Gesundete, sagte Spahn. Die Zahl der neu gemeldeten Infektionen flache sich ab. Umsichtiges Verhalten wirke sich aus. Der Minister rief dazu auf, an Ostern auf den Besuch bei Verwandten und Freunden zu verzichten.
Ich weiß, es fällt vielen schwer, zu Ostern auf den Besuch bei der Familie und den Freunden zu verzichten. Auch mir ganz persönlich fällt es schwer, zu Ostern nicht im Münsterland meine Eltern besuchen zu können, meine Geschwister oder auch die Neffen und Nichten. Und mich schmerzt auch, dass ich an Ostern nicht in gewohnter Weise in den Gottesdienst gehen kann.
Der Gesundheitsminister hält vorsichtige Schritte aus dem staatlich angeordneten Stillstand nach den Osterferien für möglich. Aber eine schnelle Rückkehr zur Normalität werde es nicht geben. Wenn wir nachlässig werden, wird es noch länger dauern bis zur erwünschten Normalität, sagte Spahn.
Wir wollen schrittweise zurück zur Normalität. Aber von einem Alltag, wie wir ihn kannten vor Corona, sind wir noch weit entfernt. Nicht alles wird gleich wieder so werden können, wie es war. Wir werden weiter in und mit der Pandemie in Deutschland leben.
Auch Familienministerin Franziska Giffey, SPD, lobte die Menschen. Sie hätten sich in den letzten 3 Wochen diszipliniert verhalten und diese noch nie dagewesene Situation gut gemeistert. Es sei eine große Herausforderung für unser Land.
Wir sind mit dem Ziel gestartet, diese Maßnahmen sind mit dem Anspruch gestartet, die Verbreitung einzudämmen, die Infektionen gering zu halten. Und das ist gelungen.
Auch Giffey rief dazu auf, sich weiterhin nicht im großen Kreis zu versammeln. Man dürfe das Erreichte nicht aufs Spiel setzen.
Wie man langsam zur Normalität zurückkehren kann, das versucht ein Forscherteam exemplarisch im Kreis Heinsberg herauszufinden. Das gilt in Deutschland ja als Epizentrum der Coronavirus-Pandemie. Nun gibt es erste Ergebnisse, berichtet Daniela Junghans.
In der vom Virus stark betroffenen Gemeinde Gangelt haben sich bislang rund 15% der Menschen infiziert. Die meisten von ihnen, nämlich 14%, haben bereits Antikörper und können sich nach Angaben der Forscher nicht erneut anstecken. 2% der Befragten sind derzeit infiziert. Die Sterblichkeit in der Gemeinde liegt laut Studie bei 0,37% der Infizierten. Basierend auf den ersten Zwischenergebnissen halten die Wissenschaftler baldige Lockerungen der Kontaktbeschränkungen für möglich, auch weil sich die Bevölkerung derzeit gut an die Vorgaben halte. Die Forscher empfehlen ein Vorgehen nach den Vorschlägen der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Diese rät, nach einer ersten Quarantänephase die Einschränkungen schrittweise zurückzunehmen, bei gleichzeitiger Beibehaltung von strengen Hygienemaßnahmen. Die Zwischenergebnisse der Studie basieren auf den Daten von rund 500 Einwohnern aus der Gemeinde Gangelt im besonders früh und stark vom Coronavirus betroffenen Kreis Heinsberg. Ziel der Studie ist es, mehr über die aktuelle Verbreitung des Coronavirus zu erfahren. Daraus sollen auch weitere Erkenntnisse gewonnen werden, zum Beispiel über die Dunkelziffer der Infizierten und über Verbreitungswege.
Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet nannte die Studie heute einen weiteren Baustein für die Entscheidung über eine Lockerung der Einschränkungen. Anders als Gesundheitsminister Spahn, der heute in Berlin nicht konkret über ein Szenario nach Ende der Osterferien sprechen wollte, plädierte Laschet im Düsseldorfer Landtag dafür, das öffentliche Leben nach Ostern behutsam in eine, Zitat, verantwortbare Normalität zurückzuführen. Für Bayerns Ministerpräsident Söder sind dabei unterschiedliche Strategien der Bundesländer denkbar, um den unterschiedlichen Situationen gerecht zu werden. Im Norden sei das Infektionsgeschehen von Anfang an deutlich niedriger gewesen, so Söder. Niedersachsens Ministerpräsident Weil hingegen plädierte heute für ein einheitliches Vorgehen. Es wäre sehr hilfreich, so Weil wörtlich, wenn die Länder im gleichen Schritt in die gleiche Richtung gehen, dass da keine Verwirrung entsteht. Doch genau die gibt es längst. Dafür gibt es in Norddeutschland viele Beispiele. Die Präzisierung der Corona-Beschränkungen, die die schleswig-holsteinische Landesregierung gerade vorgenommen hat, die klingt bereits nach einer Lockerung der Kontaktbeschränkungen. Familientreffen mit bis zu 10 Personen dürfen in Schleswig-Holstein nämlich stattfinden, heißt es nun in Kiel. Gleichzeitig bittet Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Garg von der FDP darum, auf solche Ostertreffen freiwillig zu verzichten. Auch eine Entscheidung in Mecklenburg-Vorpommern irritiert. Obwohl Kirchen und Moscheen zubleiben müssen, öffentliche Gottesdienste etwa derzeit deutschlandweit verboten sind, erlaubt das Land nun unter bestimmten Auflagen Gottesdienste im Freien. Was die Reiseverbote auch für Einheimische innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns betrifft, ließ am Nachmittag ein Gerichtsurteil aufhorchen. Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns dürfen nun doch über Ostern Tagesausflüge zu den Ostseeinseln, zur Küste und in die Seenplatte machen. Stefan Ludmann.
Der Beschluss kommt überraschend. Die Richter streichen den Paragraphen 4a aus der Landesverordnung zur Bekämpfung der Corona-Epidemie. Die Regelung wird außer Vollzug gesetzt, heißt es in dem Beschluss, der dem NDR vorliegt. Damit entfallen die Reisebeschränkungen für Einheimische zu Ostern. Die Landesregierung wollte den Bürgern untersagen, auf die Ostseeinseln, an die Küste oder in die Region Mecklenburgische Seenplatte zu reisen. Erst gestern hatte das Kabinett die Verordnung noch einmal genauer gefasst, um eine drohende juristische Niederlage abzuwenden. Damit sei Rechtssicherheit hergestellt worden, hieß es. Offenbar sehen das die Richter anders. Mit der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts setzten sich gleich mehrere Kläger durch, unter ihnen der Greifswalder Anwalt von Glasenapp. Er meinte im Vorfeld, die Reiseeinschränkung für Einheimische sei völlig sinnbefreit. Ihm habe noch niemand erklären können, so von Glasenapp, warum das Infektionsrisiko höher sei, wenn Menschen aus der dicht gedrängten Stadt an die weitläufige Küste fahren. Es gebe keinen Anhaltspunkt dafür, dass am Strand oder anderen Orten im Freien das Kontaktverbot nicht eingehalten werden könne, zumal Cafés und Gaststätten ohnehin geschlossen seien. Eine Begründung der Entscheidung liegt noch nicht vor. Ungeachtet dieses Beschlusses bleibt es beim Einreiseverbot für Einwohner aus anderen Bundesländern.
Verwirrung also weiterhin. Ein Kommentar zu den unterschiedlichen Regeln von Verena Gonsch.
Föderalismus schön und gut, aber dieses Durcheinander ist niemandem mehr zu vermitteln. In einem Bundesland darf ich ein Buch auf einer Bank lesen, im anderen ist das angeblich strafbar. 100 Kilometer weiter kann ich mit 10 Menschen im Schrebergarten sitzen, wieder woanders zahle ich dafür ein Bußgeld. Was denn nun? Auch gutwillige Zeitgenossen haben momentan große Probleme, ihren Osterspaziergang oder das Familienessen am Wochenende zu planen. Es kann nicht sein, dass man stündlich die Nachrichten verfolgen muss, um zu wissen, welcher Ausflug möglich ist oder für wie viele Menschen man den Tisch decken darf. Dieser Unmut vor Ostern ist auch deshalb so schade, weil wir alle in den letzten Wochen so unglaublich viel Solidarität gezeigt haben. Solidarität mit denen, die diese Krankheit besonders betrifft. Mit den Senioren und mit den Kranken dieser Gesellschaft. Hut ab! Ich persönlich hätte das noch vor einigen Wochen nicht für möglich gehalten. Und so geht es vielen. Deshalb Gratulation an uns alle für so viel Selbstdisziplin. Die Ausdauer hat sich gelohnt. Das lässt sich jetzt schon an den Zahlen ablesen. Die italienischen Verhältnisse, die viele für dieses Osterwochenende vorhergesagt haben, werden jetzt und hier nicht eintreten. Wir sind auf einem guten Weg, unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten und das Virus in Schach zu halten. Das haben wir alle mit unserem Verhalten erreicht. Ohne die Kontaktsperre sähe es jetzt viel, viel schlimmer aus. Es ist richtig, dass die Politiker immer wieder betonen, dass wir trotzdem Abstand halten und vorsichtig sein müssen. Ich glaube, wir haben alle begriffen, dass wir sehr lange nicht mehr zur Normalität übergehen werden und dieser etwas surreale Zustand noch einige Monate andauert. Trotzdem ist diese Solidarität nicht endlos abrufbar. Das zeigt die gereizte Stimmung an einigen Landesgrenzen im Norden und die erschreckende Zunahme der häuslichen Gewalt und der Aggression im häuslichen Umfeld. Umso wichtiger erscheint mir, dass die Verantwortlichen jetzt Klartext reden. Ostern müssen wir noch vorsichtig sein, natürlich, das ist ja auch im Interesse jedes Einzelnen. Aber spätestens für die Zeit nach dem 20. April müssen wir sehr bald wissen, wo ist es denkbar, dass Kitas und Schulen zumindest in Teilen wieder öffnen? Wie sieht es mit den Geschäften aus? Wird die Kontaktsperre aufgehoben? Können sich Gruppen von bis zu 20 Menschen wieder treffen? Gerade heute sind wieder zwei wissenschaftliche Studien erschienen, die für diesen Weg Mut machen. Schluss mit der strikten Kontaktsperre in spätestens 2 Wochen und die regulierte, vorsichtige Öffnung der Gesellschaft. Wenn wir alle diesen Weg nachvollziehen können, werden wir ihn auch weiter mit Disziplin und Ausdauer mittragen. Dazu brauchen wir aber eindeutige Einschätzungen, Signale. Gerade an diesem Osterwochenende, einer kleinen Atempause in diesen anstrengenden und aufwühlenden Zeiten.
Ein Kommentar war das von Verena Gonsch. Nicht nur die Regeln innerhalb Deutschlands sorgen für Verwirrung, auch innerhalb der EU gibt es große Unterschiede, wenn man über die Grenzen schaut. Stefan Überbach mit einem Überblick.
Frankreich.
Noch ist der Höhepunkt der Epidemie offenbar nicht erreicht. Die Ansteckungszahlen steigen. Inzwischen sind mehr als 10.000 Franzosen an den Folgen der Seuche gestorben. Von Lockerungen der Ausgangssperren ist deshalb im Moment keine Rede. Im Gegenteil, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens werden über den 15. April hinaus verlängert und weiter verschärft. In Paris ist Sport im Freien tagsüber verboten. Spaziergänge sind nur in der eigenen Nachbarschaft erlaubt und das auch nur für höchstens 1 Stunde.
Italien.
Der strikte Lockdown zeigt nach 4 Wochen erste Wirkung. Die Regierung in Rom spricht von Phase 2 im Kampf gegen das Virus. Zuerst soll in den nächsten Wochen die Arbeit in einigen der geschlossenen Unternehmen und Fabriken wieder anlaufen. Geschäfte werden aber vor dem 4. Mai nicht öffnen dürfen. Auch die Ausgangssperren gelten mindestens bis dahin weiter. Die Schulen könnten sogar bis nach den Sommerferien geschlossen bleiben.
Dänemark.
Nach den Osterferien sollen Kinderkrippen und Kindergärten sowie die Schulen von der 1. bis zur 5. Klasse wieder aufmachen. Die Regierung spricht von einer ersten, vorsichtigen Phase der Öffnung und will damit vor allem die Eltern entlasten, die sich neben der Arbeit um ihre kleinen Kinder kümmern müssen. Restaurants, Cafés und Kneipen dürfen dagegen noch nicht wieder öffnen, genauso wenig wie Theater und Museen. Versammlungen mit mehr als 10 Personen sind weiterhin verboten. Auch die dänischen Grenzen bleiben vorläufig dicht.
Österreich.
Mit einem Stufenplan will Bundeskanzler Kurz sein Land allmählich zurück zu einem normalen Alltagsleben führen. Am 14. April dürfen kleine Geschäfte wieder öffnen, Bau- und Gartenmärkte ebenfalls, allerdings mit strengen Auflagen. Die Kunden müssen Gesichtsmasken tragen, die Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr ebenfalls. Ab dem 1. Mai sollen alle anderen Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure folgen. Für Hotels und Restaurants könnte es 2 Wochen später losgehen. Die Schulen bleiben bis Mitte Mai geschlossen, Veranstaltungen sind sogar bis Ende Juni untersagt.
Tschechien.
Auch hier werden die Einschränkungen nach und nach gelockert. Es kann inzwischen schon wieder Tennis oder Golf gespielt werden. Erste Geschäfte dürfen öffnen, Hobby- und Baumärkte etwa, aber auch der Eisenwarenhandel oder Fahrradwerkstätten. Es gelten allerdings scharfe Hygieneregeln. Im Einzelhandel müssen Desinfektionsmittel und Einweghandschuhe bereitgestellt werden. Die Kunden sollen 2 Meter Abstand halten. Außerdem will die Regierung in Prag ab dem 14. April wichtige Reisen ins Ausland wieder erlauben.
Die EU-Kommission
schlägt vor, die Corona-Beschränkungen nur in kleinen Schritten über mehrere Monate hinweg zu lockern. Allerdings nur dann, wenn sich die Ausbreitung des Virus spürbar verlangsamt und es genug Krankenhaus- und Intensivbetten gibt. Schrittweise sollten auch die innereuropäischen Grenzkontrollen aufgehoben werden. Der Plan der Kommission liegt fertig in der Schublade. Die für diese Woche geplante Präsentation wurde allerdings kurzfristig abgesagt. Einige EU-Staaten hatten, wie zu hören ist, um eine Verschiebung gebeten, weil sie ein Signal der Lockerung für verfrüht halten. Die Vermutung liegt nahe, dass auch Deutschland dieser Meinung ist. Schließlich will Kanzlerin Merkel erst nächste Woche mit den Bundesländern über einen möglichen Ausstieg aus dem Corona-Lockdown beraten.
Stefan Überbach mit einem europäischen Rundblick. Zurück nach Deutschland. Die Soforthilfen der Bundesregierung locken offenbar auch Kriminelle an. In Nordrhein-Westfalen ist eine Betrugsmasche mit gefälschten Antragsseiten für Corona-Hilfen aufgeflogen. Das Land stoppte deshalb heute vorübergehend die Auszahlung und Beantragung von Hilfsgeldern für Selbstständige und kleine Unternehmen. Ersten Schätzungen zufolge seien zwischen 3.500 und 4.000 Antragsteller betroffen, heißt es. Über die Höhe der Schäden gäbe es keine Erkenntnisse und bislang sei auch nicht bekannt, dass auch andere Bundesländer betroffen seien. Bettina Altenkamp erzählt mir.
Kein Geld mehr und auch keine Anträge mehr auf Corona-Soforthilfen. Für die Unternehmen und Selbstständigen, die dringend auf das Geld vom Land angewiesen sind, eine Horrornachricht. Wann wieder Anträge gestellt werden können, ist unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul spricht von einer hochkriminellen, moralisch besonders verwerflichen Betrugsmasche.
Hintergrund sind gefälschte Internetseiten, mit deren Hilfe diverse Betrüger an Daten von Antragstellern kommen wollen. Von den Antragstellern sollen offenkundig die Daten ausgespäht werden, mit denen dann die Subventionsmittel beantragt werden können.
Und so dann eben nicht bei den Unternehmen, sondern auf den Konten der Betrüger landen. Aufgetreten sind die Angriffe seit dem vergangenen Wochenende und offenbar ziemlich professionell.
Die Fake-Seiten sehen täuschend echt aus. Bei uns ist immer NRW oder NRW.de am Ende. Und alles andere, wenn man über Suchmaschinen geht, kommt man auf falsche Seiten. Die Gefahr ist relativ groß.
Deswegen ist nun erst einmal alles auf Stopp gesetzt. Bislang hat das Land rund 3 Milliarden Euro Soforthilfen ausgezahlt. Wie viel davon an Betrüger gegangen ist, kann NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart noch nicht sagen. Klar ist, es geht um dringend benötigtes Geld für Unternehmen und Geschäfte, die wegen der Corona-Pandemie kaum noch oder gar nichts mehr einnehmen. Die Hilfe liegt zwischen 9.000 und 25.000 Euro, abhängig von der Zahl der Mitarbeiter. Jetzt verzögert sich alles. Und eigentlich sollte die Soforthilfe ihrem Namen gerecht werden und sofort helfen.
Alle müssen bitte Verständnis und Geduld haben, dass wir in Anbetracht der Informationen, die uns vorliegen, zunächst mal gründlich prüfen müssen, dass wir sicherstellen, dass die Mittel nur an die auch wirklich gehen, die sie zu Recht in Anspruch nehmen sollen.
Wann wieder Anträge gestellt werden können, wann wieder Geld fließt, alles ist noch offen. Wenn es nach Wirtschaftsminister Pinkwart geht, so schnell wie möglich. Er hofft, dass es vielleicht schon Ende nächster Woche weitergeht. Aber zunächst werden alle offenen Anträge und auch Bewilligungen intensiv überprüft, damit das Geld auch wirklich da landet, wo es hingehört.
In Brüssel beraten die Finanzminister der 19-Euro-Staaten zur Stunde in einer weiteren Videokonferenz mit ihren Kollegen aus den übrigen EU-Staaten über das geplante europäische Rettungspaket. Es soll einen Umfang haben von rund 500 Milliarden Euro als Hilfe für gefährdete Staaten, Firmen und Jobs in der Corona-Krise. Die Finanzminister hatten sich nach einer Nachtsitzung gestern früh auf heute vertagt. Zentraler Streitpunkt war eine gemeinsame Schuldenaufnahme über sogenannte Corona-Bonds, die unter anderem Italien fordert und unter anderem Deutschland ablehnt. Aus Brüssel, Holger Roman.
Auch wenn der Beginn um eine Stunde verschoben wurde, die Gefahr, dass auch diese zweite Videokonferenz der Finanzminister wie das Hornberger Schießen endet, ist eher gering. Zum einen, weil man sich bereits auf viele Punkte des 500 Milliarden Euro schweren Rettungspakets verständigt hat. Zum anderen, weil ein nochmaliges Scheitern für die EU eine riesige Blamage wäre und ein verheerendes Signal an die vielbeschworenen Märkte. Auch Finanzminister Scholz rechnet offenbar diesmal mit einem Erfolg.
Jedenfalls hat die Pause dazu beigetragen, dass alle ihren Willen gesteigert haben, hier zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen,
erklärte der Vizekanzler vor Beginn der Verhandlungen. Was es bis zum erhofften Durchbruch noch zu überwinden gilt, ist vor allem der Widerstand der Niederländer. Deren Finanzminister Hoekstra hatte sich beim Thema ESM-Kredite für notleidende Euro-Länder beim letzten Mal quergestellt. Wie seinerzeit in der Finanzkrise sollten auch jetzt Hilfszahlungen aus dem gemeinsamen Rettungsschirm an konkrete wirtschaftliche Bedingungen geknüpft sein, so die Forderung aus Den Haag. Für potenzielle Empfänger wie Italien oder Spanien ist das eine Provokation. Auflösen könnte den Konflikt nach bewährter Brüsseler Praxis eine Kompromissformel. Über die wurde bis kurz vor der Videoschalte offenbar intensiv gerungen, wie Finanzminister Scholz durchblicken ließ.
Heute und auch gestern hat es viele bilaterale Gespräche gegeben, viele, viele Unterhaltung aller Beteiligten.
Gütlich geeinigt hatte man sich zuletzt auch im Fall der sogenannten Corona-Bonds. Die umstrittenen Schuldscheine, die sich vor allem im Süden der Eurozone viele wünschen, tauchen im Entwurf der Abschlusserklärung nun nicht mehr auf.
Auch der Internationale Währungsfonds IWF und die Weltbank halten ihr diesjähriges Frühjahrstreffen per Videokonferenz ab. Am Dienstag will der IWF seine Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft vorstellen. Der Tenor wurde bereits heute bekannt. Aus Washington, Arthur Landwehr.
Für die Weltwirtschaft wird es ein katastrophales Jahr, so die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva, kurz vor Beginn der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank. Sie rechne damit, dass es den stärksten Einbruch seit der großen Depression vor fast 100 Jahren geben wird. Gleichzeitig aber habe sie keinen Zweifel, dass die Herausforderungen zu meistern seien. Die betroffenen Staaten würden mit aller Kraft und viel Geld gegensteuern. So seien weltweit inzwischen 8 Billionen Dollar dafür zugesagt. Vorausgesetzt, das öffentliche Leben und mit ihm die Wirtschaft springe in der zweiten Jahreshälfte wieder an, dann könne sich der Trend umdrehen und wir sähen 2021 eine Teilerholung. aber genauso gut könne es auch weiter bergab gehen. Der IWF unterstreicht, dass ärmere Staaten und Entwicklungsländer größere Probleme hätten als die Industriestaaten. Die Gesundheitssysteme seien weniger robust und sie hätten kaum Rücklagen, um finanziell gegenzusteuern. Zudem hätten sich bereits viele Investoren zurückgezogen, was den wirtschaftlichen Druck erhöhe. In der kommenden Woche veröffentlicht der IWF seinen Weltwirtschaftsbericht mit Details für einzelne Länder und Regionen.
In der kommenden Nacht wird sich auch der UN-Sicherheitsrat erstmals mit der Corona-Pandemie und den Folgen befassen. Die UN-Vollversammlung hatte bereits in der vergangenen Woche in einer Resolution für globale Solidarität im Kampf gegen die Pandemie plädiert. Weltweit sind schon rund 1,5 Millionen Infektionsfälle und mehr als 85.000 Todesopfer bestätigt worden. Die tatsächliche Zahl der Infektionen dürfte deutlich höher liegen. Unsere New York-Korrespondentin Antje Passenheim, derzeit im Homeoffice in Köln, erzählt mehr.
Wo bleibt eigentlich der Sicherheitsrat, der sich sonst um große Krisen in der Welt kümmert? Das hatten viele internationale Beobachter und Organisationen kritisiert. Nun tritt das Gremium zum ersten Mal in dieser Angelegenheit zusammen, hinter virtuell verschlossenen Türen. Gedrängt hat darauf unter anderem Deutschland. UN-Chef Guterres soll die 15 Mitglieder über die Lage unterrichten. Er hatte die Pandemie als größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet. Die Vereinten Nationen suchen nach einer einheitlichen Strategie, um das Virus weltweit zu bekämpfen. Diplomaten berichteten davon, dass vor allem China einem Treffen skeptisch gegenübersteht, aus Angst vor möglichen Schuldzuweisungen. US-Präsident Trump hatte wiederholt von einem chinesischen Virus gesprochen. Trump hat auch die UN-Weltgesundheitsorganisation wegen ihrer Rolle in der Corona-Krise kritisiert. Er droht damit, der WHO keine Beiträge mehr zu zahlen.
Die Weltgesundheitsorganisation, die Trumps Kritik und Drohungen scharf zurückgewiesen hat und den US-Präsidenten aufgefordert hat, das Coronavirus nicht für politische Zwecke zu missbrauchen, hat heute unterdessen eine groß angelegte Studie gestartet. Im Mittelpunkt steht dabei, ob und wie bereits bekannte Medikamente gegen Covid-19 helfen können. Aus Berlin, Georg Schwarte.
Auch in deutschen Kliniken werden schon in den nächsten Tagen Corona-Patienten an weltweit laufenden Medikamententests teilnehmen. Forschungsministerin Karliczek sagte, Deutschland werde sich an der von der Weltgesundheitsorganisation WHO in Auftrag gegebenen weltweiten Studie namens Solidarity beteiligen. Bisher haben insgesamt 70 Länder zugesagt, weltweit die Wirksamkeit von bisher 4 Medikamenten aus der AIDS-, Malaria-, Ebola- und HIV-Bekämpfung in der Corona-Therapie an 10.000 Patienten zu testen. Karliczek lobte die Weltgesundheitsorganisation ausdrücklich. Die WHO, so Karliczek, mache in diesen Wochen einen, so wörtlich, richtig guten Job. Sie widersprach in diesem Zusammenhang dem amerikanischen Präsidenten Trump, der die WHO zuletzt scharf kritisiert und ihr Versagen in der Corona-Krise vorgeworfen hatte. Karliczek sagte, die Welt müsse von Covid-19 befreit werden, nicht nur ein einzelnes Land. Globale Krankheiten bräuchten globale Ansätze bei der Bekämpfung. Bereits jetzt haben 10 deutsche Kliniken ihre Teilnahme zugesagt. Die Ministerin erklärte erneut, dass ein Impfstoff gegen das Coronavirus frühestens Ende dieses Anfang nächsten Jahres zur Verfügung stehen werde. Deshalb sei der schnellste und aussichtsreichste Weg, bereits zugelassene Medikamente zu finden, die auch gegen Corona wirken. Die auf 18 Monate angelegte Studie beginnt mit 4 bekannten Medikamenten, kann aber, so die Forschungsministerin, jederzeit um ein weiteres vielversprechendes Medikament ergänzt werden. Das Forschungsministerium hat in einem ersten Schritt für alle Teilnehmer 1,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.
Gute Nachricht für die Landwirte. Die ersten Erntehelfer aus Rumänien sind heute in Deutschland gelandet, an den Flughäfen Düsseldorf und Berlin-Schönefeld. Auf den Spargelfeldern werden sie sehnlich erwartet. Für die Einreise in Corona-Zeiten waren besondere Genehmigungen erforderlich. Am Abend soll eine weitere Maschine aus Bukarest am Flughafen Hamburg landen. Konstanze Semidey.
In den kommenden Tagen werden auch Flüge nach Karlsruhe erwartet. Wie viele Menschen jeweils in den Maschinen sitzen, ist nicht bekannt. Registriert für die Reise nach Deutschland haben sich aber schon Tausende, nicht nur Rumänen, sondern auch Polen und Bulgaren. Für die Bauern in Deutschland ist das eine gute Nachricht, denn sie benötigen dringend erfahrene Helfer bei der Ernte, vor allem in der Spargelsaison. Die Landwirte müssen nach Angaben von Eurowings die Flüge bezahlen. Die Airline bietet Sonderkonditionen. Insgesamt 80.000 ausländische Saisonkräfte dürfen im April und Mai nach Deutschland kommen. Darauf hatten sich Innenminister Seehofer und Agrarministerin Klöckner vor einer Woche geeinigt. Die Minister stellten aber Bedingungen zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus. Die Einreise darf nur in der Gruppe und per Flugzeug erfolgen. Die Bauern müssen ihre Helfer am Flughafen abholen. Auf dem Hof angekommen, müssen sich die Arbeiter dann für 2 Wochen von anderen Angestellten fernhalten.
Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am Mikrofon war Ulrike Heckmann.
NDR Info.